Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute.
Und heute haben wir Dorothee zu Gast, Dorothee Brohl. Herzlich willkommen, Dorothee.
Hallo, danke schön.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir haben heute ein, ja, vielleicht etwas schwieriges Thema, ein vielleicht auch etwas trauriges Thema, denn wir wollen reden über Sternenkinder und Trauerbegleitung. Und ich stelle dich erstmal ein bisschen vor, Dorothee, wir kennen uns gut, wir kennen uns ein Leben lang, denn wir sind Cousinen. Und du kommst aus Bramsche bzw. Achmar bei Osnabrück. Und ich kann ja mal ein bisschen erzählen, du hast drei Kinder, du wohnst auf einem ganz wunderbaren Bauernhof mit deinen Eltern zusammen und deinem Mann. Und für mich, wenn ich bei euch zu Besuch bin, ist es immer so ein bisschen wie Bullabü. Und ja, heute wollen wir über etwas sprechen, was du anbietest in Osnabrück, nämlich eine Trauersprechstunde für verwaiste Eltern. Aber vielleicht stellst du dich erst mal ein bisschen vor.
Ja, genau. Ja, Susanne, du hast eigentlich schon viel erwähnt, was jetzt für das Thema heute wichtig wäre. Ich konkretisiere das nochmal ein bisschen. Die Trauersprechstunde findet tatsächlich nur in Bramsche und rundum statt. Auf Osnabrück ist das leider überhaupt nicht ausgeweitet, das Angebot. Aber, und es ist ein Angebot für früh verwaiste Eltern. Das ist dann auch nochmal eine kleine Einschränkung. Verwaiste Eltern betrifft ja alle Eltern, die irgendwann im Laufe ihres Lebens ein Kind haben gehen lassen müssen. Und für die früh verwaisten Eltern bin ich da. Das betrifft dann die Eltern, die ein Kind in der Schwangerschaft, rund um die Geburt oder kurz nach der Geburt verloren haben. Mhm. Genau, dieses Angebot gibt es jetzt seit 2 Jahren, also noch relativ frisch. Aber wir haben hier in der Stadtverwaltung in Bramsche eine ganz engagierte Mitarbeiterin, die sich sehr bemüht hat, dieses Angebot auf den Weg zu bringen. Da bin ich ganz dankbar.
Jetzt bist du schon mitten reingesprungen in dein oder in euer tolles Angebot, aber lass uns einfach noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade konkretisiert, früh verwaiste Eltern, Sternenkinder, das sind so Begriffe, die wir hier schon so im Mund geführt haben. Vielleicht müssen wir einfach noch mal sagen, Sternenkinder sind also Kinder, die kurz vor der Geburt oder bei der Geburt versterben?
Ja, es gibt keine feste Definition des Begriffs Sternenkind. Dieser Begriff hat sich in den letzten Jahren so herausgebildet, wurde immer häufiger genutzt. Es gibt auch den Begriff des Schmetterlingskindes, aber der ist tatsächlich jetzt heute gar nicht mehr so gängig. Und was jetzt alles unter diesem Begriff fällt, das ist gar nicht festgelegt. Wo man da beginnt oder wo man da aufhört. Ich denke, das ist auch jedem selbst überlassen, ob man sich zugehörig fühlt oder nicht. Denn ich finde, es ist auch schon denkbar, darüber zu sprechen, was ist mit den Kindern, die nie gezeugt wurden, aber um die auch getrauert wird. So, ne? Mhm. Also ich finde, da darf man Anfang und Ende der Definition ruhig offen lassen, so dass jeder sich auch irgendwie willkommen fühlt, der ein Ort braucht, um zu trauern.
Mhm, mhm. Darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht über unerfüllten Kinderwunsch.
Ja, da sind die Grenzen teilweise auch einfach fließend.
Mhm, ganz genau. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, ne? Trauer ist individuell, also sowohl die Art und Weise der Trauer als auch der Anlass der Trauer. Hast du so ein paar Zahlen? Wie, irgendwie hat man ja so das Gefühl, ach, das betrifft mich nicht, aber in Wahrheit ist dieses Phänomen, eine Schwangerschaft, wie soll ich sagen, also in der Schwangerschaft das Kind zu verlieren oder bei der Geburt, das ist gar nicht so selten. Hast du da ein paar Zahlen für uns?
Ja, also seit einiger Zeit gibt es die Online-Petition Gestaffelter Mutterschutz von Nadja Zagorski. In der Zeit, als die diese Petition auf den Weg kam, da kursierte immer eben diese eine Zahl, jede dritte Frau. Und das finde ich ganz spannend, denn jede dritte Frau, wir sind hier zu dritt, ne? Das lässt sich leicht abzählen, auch wenn man über die Straße geht, überall, wo man mehreren Menschen begegnet, lässt es sich wirklich leicht abzählen, dass jede dritte Frau rein statistisch betroffen ist. Und das sind natürlich wahnsinnig viele.
Also dazu würden auch Fehlgeburten zählen, genau. Ne? Also eine begonnene Schwangerschaft, die dann aber eben doch nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt richtig ausgedrückt ist, zur Geburt des Kindes führt. Richtig,
genau. Da unterscheidet man ja auch nochmal in Fehlgeburten und Totgeburten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt an dieser Stelle schon so konkret werden soll, aber...
Erzähl ruhig mal, ne, ja. Dass wir so ein bisschen genauer verstehen, worum geht es eigentlich.
Ja, also vom Medizinischen her spricht man und auch vom Rechtlichen her tatsächlich spricht man von einer Fehlgeburt bis zur 24. Woche. Das heißt, in den ersten 23 Wochen spricht man eben von einer Fehlgeburt und ab der 24. Woche oder ab 500 Gramm Gewicht des Kindes spricht man von einer Totgeburt. Rein statistisch kommen natürlich deutlich viel mehr Fehlgeburten vor. Ich denke, das ist auch allgemein bekannt, dass in den ersten 12 Wochen die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu verlieren, sehr viel höher ist als in den späteren Wochen. Aber es kommt tatsächlich leider auch in den späteren Wochen noch vor.
Und ich finde das so interessant, wenn wir mal bei den Fehlgeburten bleiben, dass das auch ein Thema ist, was doch recht tabuisiert ist. Ne? Man spricht irgendwie nicht so sehr drüber. Und wenn man erzählt, Mensch, ich hatte eine Fehlgeburt, so ging es mir auch, dann gibt es viele Frauen, die sagen, ja, so ging es mir auch und so weiter. Mhm. Und das ist vielleicht, aber da ist es wieder individuell, sicher nochmal anders als eine Totgeburt zu erleben. Aber es ist sicher ein Thema, was nicht breit diskutiert wird.
Es kommt immer mehr tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass schon Bewegung in dieses Thema kommt und auch, dass die Kliniken dieses Thema langsam auch entdeckt haben. Trotzdem ist es tatsächlich so, dass jetzt niemand wirklich damit hausieren geht, sage ich mal. Ne? Mhm. Was ich ganz schön finde, ist die Erfahrung auch von Betroffenen, die ich immer wieder höre, dass je offener Betroffene auch damit umgehen, dafür braucht es natürlich viel Mut, aber je offener sie damit umgehen, desto mehr Resonanz kommt dann auch aus dem Außen. Worüber vor 40 Jahren noch nicht gesprochen werden durfte, ist jetzt möglich und sollte auch gemacht werden, denke ich. Und ja, das ist ein großer Teil Trauer um Kinder, der in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nicht mitbedacht wurde. Und wo wirklich viele, viele noch hochbetagte Frauen dran zu knabbern haben, dass sie niemals mit der Trauer um ihr Kind umgehen durften.
Mhm. Das ist schön, dass wir auch. Entschuldigung, bitte? Frauen und auch Männer. Ich habe tatsächlich einen Nachbarn, der wirklich mit Mitte 80 immer noch mal wieder sagt, ja, wir hätten ja fast ein Kind gehabt. Mhm. Und auch da hört man so eine Traurigkeit raus, ja. Ne? Also 60 Jahre her. Insofern finde ich wichtig, das ist ein Thema, und da werden wir sicher gleich auch noch dazu kommen, dass verändert Menschen und dieses Thema trägt man auch ein Leben lang mit sich rum. Wie man damit umgeht, ist dann sicher eine zweite Frage, dazu kommen wir gleich. Aber es macht was mit Menschen, logischerweise.
Absolut, absolut. Aber wie schön auch, dass dein Nachbar auch dieses Kind noch benennt. Es ist schon auch noch Teil des Lebens.
Und ja, das finde ich ganz schön. Genau. Ganz genau. Und vielleicht nur an der Stelle so eine wenn wir drüber sprechen, naja, du bist ja auch kinderlos oder so irgendetwas, dann kommt da eine ganz große Traurigkeit raus, ne, zwischen ich bin absichtlich kinderlos oder ich bin kinderlos und wollte es eigentlich nicht. Also auch das wird eigentlich nicht wirklich unterschieden.
Das stimmt. Und es ist auch wirklich ein schwieriges Spannungsfeld. Gerade kinderlose Eltern erleben auch wirklich häufig übergriffiges Verhalten. Wann bekommt ihr denn endlich Kinder? Oder wann ist es denn soweit? Und Eltern, die schon 8 Jahre dran arbeiten, für die ist das mitunter wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Genau. Ihr selber habt vor ungefähr 8 Jahren auch ein Kind verloren. Ich glaube, es war euer drittes Kind.
Mhm. Genau.
Und ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, denn das war vielleicht auch der Auslöser dafür, dass du das machst, was du jetzt machst.
Genau. Dieser Arbeitsbereich, auch in der sozialen Arbeit, der war mir vorher nicht in dieser Breite überhaupt bewusst. Wir waren jetzt zum Beispiel in unserem erweiterten Freundeskreis tatsächlich so mit die Pioniere auf dem Weg zum Elternwerden und haben dadurch auch jetzt nicht die wahnsinnig vielen Erfahrungen rundherum gehabt. Und wie du eben schon sagtest, das ist ja kein Thema, was jetzt so allgemein präsent diskutiert wird. Deswegen haben wir uns vorher auch mit dieser Option wenig beschäftigt, dass es passieren könnte. Ich bin tatsächlich zweimal betroffen. Die zweite meiner Schwangerschaften ist in einer frühen Fehlgeburt geendet. Und das ist ja tatsächlich was man, naja, erwarten kann, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war auf jeden Fall für uns traurig in dem Moment, ja. Aber wir konnten damit gut umgehen. Es war in der 6. oder 7. Woche, ganz frisch, ganz früh. Und es war für uns keine Überraschung, da die Schwangerschaftsanzeichen von vornherein sehr schwach waren. Und was uns deutlich, deutlich mehr getroffen hat, ist der Tod unseres Sohnes Onno in der 41. Schwangerschaftswoche am Tag seiner Geburt. Das war für uns tatsächlich komplett außerhalb jedes Denkhorizonts. Mhm. Es gibt so ein paar Punkte in der Schwangerschaft, da macht man so innerlich einen Haken. Zum Beispiel nach der 12. Woche, wie man es hört. In den ersten 12 Wochen kann sowas passieren. Gut, nach 12 Wochen haben wir den Check gemacht. Nach 28 Wochen sagt man, wenn das Kind jetzt kommt, dann ist es überlebensfähig. Und auch da haben wir eben innerlichen Haken dran gemacht. So, jetzt soll es zwar nicht kommen, aber es wäre nicht dramatisch, wenn. Genau, dass dann in der 41. Schwangerschaftswoche bei einer ganz regulären Untersuchung, Vorsorgeuntersuchung, keine Herztöne mehr festgestellt wurden, das war für uns der maximale Schock. Das war überhaupt nicht abzusehen. Das Kind war ganz gesund, ist ganz, ganz gut gediehen und es war überhaupt nichts. Nichts hatte darauf hingewiesen, dass unser Kind sterben würde. Und ja, ich war tatsächlich schon eine Woche über den Geburtstermin hinaus und habe eigentlich jeden Moment mit der beginnenden Geburt gerechnet. Genau, und dann ging ich eben zu diesem Untersuchungstermin, einfach nur Vorsorge, geht es dem Kind gut, wie liegt es und so weiter und so fort. Und dort wurde festgestellt, die Herztöne fehlen. Und das hat sich dann tatsächlich auch bestätigt. Unser Sohn hatte einen Nabelschnurknoten und hat sich den in der Nacht vorher scheinbar zugezogen, sodass er nicht mehr versorgt wurde. Und das war für uns so der Beginn in diese Reise mit unserem Sohn auch, so, der uns auch bis heute natürlich begleitet.
Mit eurem Sohn und ihr hattet schon oder ihr habt schon zwei, Onno hätte zwei oder hat zwei ältere Brüder, genau. Und inzwischen auch zum Glück noch eine jüngere Schwester.
Richtig.
Und Onno ist aber trotzdem, du hast das gerade schon gesagt, Onno ist Teil eurer Familie, auch wenn er nicht lebend zur Welt gekommen ist.
Absolut, auch bis heute. Unsere Kinder sprechen auch von Onno als ihrem Bruder und wenn sie gefragt werden, wie viele Kinder sie sind, sagen sie auch 4 tatsächlich.
Ach, das ist toll.
Das sorgt manchmal für Verwirrung und ich bin mir auch nicht immer sicher, ob ich das wirklich da thematisieren möchte, wo es dann gerade angesprochen wird, aber ich finde es grundsätzlich schon wirklich sehr schön.
Also das heißt, ihr habt irgendwie auch Rituale entwickelt, die an Onno erinnern, oder ihr habt, weiß ich nicht, vielleicht auch Fotos von ihm oder
Genau, also wir haben, da kann ich ja auch direkt mal reingehen in die Erfahrungen im Krankenhaus. Die sind ja durchaus sehr unterschiedlich, was Betroffene im Krankenhaus erfahren. Wir haben tatsächlich im Krankenhaus selber sehr gute Erfahrungen gemacht, sind da wirklich gut abgeholt worden und ja, auch so ein bisschen ja, an fester Hand mitgenommen worden, denn wir standen vor der Geburt eines toten Kindes, wo mir auch gar nicht bewusst war, wie geht das? Wie kann man ein 4-Kilo-Kind gebären, das nicht mitmacht? Ne? Mhm. Da sind wir wirklich sehr beruhigt worden und hatten eine wirklich sehr schöne und ganz ruhige Geburt, ohne viel Stress und Hektik, mit sehr besonnenem Klinikpersonal. Das war wirklich toll. Naja, und danach, als der Onno dann da war, kam dann die Frage, wollen Sie Fotos machen? Und vor dieser Frage steht man vorher nicht. Mhm. Möchte ich von meinem verstorbenen Kind Fotos machen? Ist das nicht pietätlos? Also das sind so viele Fragen in diesem Moment, mit denen man umgehen muss, auf die man einfach ad hoc keine Antwort hat. Und da hatten wir eine ganz tolle Hebamme, die hat uns gesagt, so, ich mache jetzt Fotos. Die speichern wir hier erstmal und dann sagen sie uns im Nachhinein, ob sie haben wollen oder nicht.
Ja. Ich habe an der Stelle vielleicht wir haben mal den Deutschen Engagementpreis gewonnen, den Publikumspreis, und vor uns hatte eine Initiative diesen Publikumspreis gewonnen, Mein oder Dein Sternkind, Dein Sternkind. Ja. Und das sind professionelle Fotografen, die in solch einer Situation herbeigerufen werden können und diese Fotos machen. Und das hat mich in der Beschäftigung mit diesem Preis sehr beschäftigt. Und ich habe es jetzt gerade in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal nachgeguckt, ne, dass man wirklich also in dem Moment so einen, ob man daran denkt, also das müssen dann die begleitenden Hebammen machen, ne, aber einen Wunsch absetzen kann und sagen kann, ich hätte gerne an dieser Stelle einen Fotografen. Und das ist wirklich sehr rührend, wie die Menschen sich im Nachhinein für diese sehr schönen und professionellen Fotos bedanken, die dann in dieser Situation gemacht werden. Das vielleicht nur mal so als kleiner Hinweis am Rand.
Ja, absolut. Also das finde ich ist auch ein wahnsinnig toller, auch sogar kostenloser Service. Ich finde, das muss man auch mit dazu sagen, dass das wirklich eine große Hilfe. Fotos sind wirklich eine wahnsinnig wichtige Erinnerungsstütze auch und kann man wirklich nur dran arbeiten, dass die Betroffenen sich dazu entschließen, Fotos zu machen, Fingerabdrücke, Handabdrücke. Das ist wirklich, im Nachhinein sind das wirklich wahre Schätze. Mhm. Nicht nur des emotionalen Erinnerns willens, sondern auch in der akuten Trauerphase, als wirklich die ganze Welt Kopf stand, brauchte ich auch diese Fotos manchmal, um mich selber rückzukoppeln, ob das gerade alles passiert, ob das gerade wirklich echt ist. Weil in diesen Momenten, in denen einem solches widerfährt, ist auch alles möglich. Also in dem Moment ist auch möglich, dass man gerade komplett den Verstand verliert und man kann sich einfach alles vorstellen, weil das Unvorstellbare einfach gerade über einen hereingebrochen ist. Mhm. Also in den Wochen danach bin ich nachts auch aufgestanden und bin zu meinen lebenden Söhnen gegangen und hab kontrolliert, ob sie atmen. Weil alles ist ja jetzt möglich. So, wenn Kinder sterben, dann können ja auch meine lebenden Kinder noch sterben. So, und da wieder so rauszukommen aus diesem Notprogramm, Notfallprogramm, das hat ein bisschen gedauert, aber auch für sowas helfen dann einfach auch diese Erinnerungsstücke.
Dorothee, du sagst gerade, dass du da so gut aufgefangen worden bist und einen Weg gefunden hast. Ist das denn jetzt auch das gewesen, was dich dazu
bewogen hat, diese Trauersprechstunde zu machen? Und ist diese Stabilität, die du ja ausstrahlst, das, was den Menschen hilft mit deiner Trauerbegleitung? Oder wie muss man sich das jetzt direkt vorstellen?
Oh, das sind aber viele Fragen in einer. Ich fange mal vorne an. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass grundsätzlich das erste Auffangen und auch schon der Umgang mit den Betroffenen in der Klinik maßgeblich den weiteren Trauerprozess beeinflussen. Aber es kommt natürlich auch vieles aus einem selbst heraus, denke ich. Wie ist man aufgestellt? Auf welche Ressourcen kann man zurückgreifen? Welches Netzwerk habe ich auch? Und es spielt aber auch eine große Rolle, wie geht klinisches Personal mit meinem Verlust um? Wird es wahrgenommen? Wird es ernst genommen? Oder vielleicht sogar bagatellisiert? Und da spielt sicherlich auch die Schwangerschaftswoche eine Rolle. Ich würde fast behaupten, es gibt eben die Tendenz, in früheren Schwangerschaftswochen weniger ernstnehmend mit dem Thema umzugehen als in späteren Wochen. Genau, das grundsätzlich einmal. Und was meinen Bezug zu der Arbeit angeht, ich würde sagen, ich bin ganz gut durch diesen Trauerprozess durchgegangen. Die ersten Wochen und Monate waren natürlich katastrophal, ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass da Ressourcen in mir auch noch stecken, dass mich auch irgendwie dieses Dahinter interessiert. Einfach das, was hinter Trauerprozessen steht und woran liegt das eigentlich, dass man gut durch einen Trauerprozess kommt oder weniger gut? Und habe einfach bemerkt, dass es Stellen gibt, an denen es bei einigen Leuten hapert und bei anderen funktioniert es besser. Und da habe ich einfach gemerkt, ich glaube, da könnte ich mich einbringen und ich glaube, da könnte ich meine Erfahrungen auch als Ressource nutzen. Muss dazu aber sagen, dass ich grundsätzlich nicht als Fachperson, die auch Betroffene ist, auftritt. Das ist jetzt nicht mein Aushängeschild, weil ich nicht möchte, dass Betroffene mit dem Bild zu mir kommen, dass ich ihnen eine vorgefertigte Lösung bieten kann. Und ich möchte auch nicht, dass Betroffene zu sehr sich zu sehr darauf konzentrieren, meinen Trauerweg zu sehen und nachzufühlen, sondern ich möchte erstmal, dass sie ganz unvoreingenommen ihren eigenen Trauerweg anschauen. Deswegen ist das tatsächlich nur sehr selten eigentlich Thema, dass ich selbst Betroffene bin.
Ja, das fand ich ganz interessant, als du das im Vorfeld geschrieben hast. Aber ich kann es eigentlich sehr gut nachvollziehen, denn ich glaube, dein Umfeld, so wie ich das von außen wahrnehme, war ja ein sehr stärkendes und hast du sehr viel Zuspruch auch vielleicht durch deine Familie erfahren. Und ich glaube tatsächlich, dass auch da trifft zu, dieser Prozess ist individuell. Wie gehst du selber damit um? Was für ein Umfeld hast du? Wie ist die Partnerschaft? Wie ist das Umfeld? Und ich finde das eigentlich sehr gut zu sagen, so wie das bei mir war, das hat nichts damit zu tun, wie das bei demjenigen oder derjenigen oder dem Paar auf der anderen Seite des Tisches vielleicht verlaufen wird.
Genau, und könnte sich vielleicht sogar einfach in den Genesungsprozess der anderen in den Weg stellen. Mhm. Und das wäre überhaupt nicht Ziel der Trauersprechstunde.
Jetzt habe ich das so verstanden, dass du ein Erstgespräch führst und vielleicht auch, also da geht es ja vielleicht erstmal auch so um ganz praktische Fragen, wie findet die Bestattung statt, gibt es einen Rückbildungskurs, den man sicherlich dann nicht mit Müttern, mit Kindern machen möchte und all solche sehr organisatorischen Fragen. Und ich glaube, du verweist dann an bestimmte Stellen.
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ganz darauf an, an welchem Punkt die Betroffenen mich kontaktieren. Es gibt betroffene Eltern, die mich anrufen, wenn das Kind noch nicht verstorben ist, aber der Tod zu erwarten ist. Das gibt es. Aber auch in der Akutsituation, wenn das Kind verstorben ist, aber auch eben, ja, das ist, gibt es kein Ende, auch wenn das der Verlust des Kindes schon ein Jahr lang her ist und die Eltern merken, irgendwie kommen wir damit nicht zurecht. Wir brauchen irgendwie doch nochmal Unterstützung. So, und die Beratungsinhalte, die orientieren sich komplett nach den Bedürfnissen der Betroffenen und sind ja entweder rein fachlicher Natur oder Informationen werden weitergegeben oder aber Entlastung, einfach nochmal über alles sprechen und bis hin eben, dass wir auch Methoden anwenden zur Ressourcenbildung und um den Trauerweg abzubilden und zu schauen, an welchen Stellen braucht es noch was, wo kann man noch unterstützen. Und natürlich, wie du schon sagst, auf jeden Fall die Weiterleitung ins Hilfesystem, ganz klar. Rückbildungskurse hast du gerade angesprochen, ein super wichtiges Thema, was auch überhaupt nicht flächendeckend angeboten wird. Das ist wirklich für viele Personen, besonders im ländlichen Raum, tatsächlich ein großes Problem. Und die Vorstellung mit Frauen, die eine glückliche Geburt hatten, einen Rückbildungskurs zu haben, vielleicht sogar noch in Anwesenheit der Babys, das ist gar nicht denkbar.
Jetzt haben wir viel über die betroffenen Paare oder Frauen auch gesprochen. Wenn wir jetzt noch mal so auf das Umfeld gucken, wir haben vorhin schon mal besprochen, dass das ja ein tabuisiertes Thema ist, ein Thema, worüber man nicht gerne spricht. Und wie auch andere Schicksalsschläge ist es oft schwierig, damit einen Umgang zu finden. Hast du Tipps für Freunde, für Eltern, für Angehörige? Wie können sie auf solch eine Situation reagieren?
Also was tatsächlich viele Betroffene immer wieder wahrnehmen, ist, dass sich Angehörige oder Bekannte, Freunde zurückziehen oder gar nicht melden, nicht mit dem Verlust umgehen können. Und woraus das entsteht, ist, finde ich, nicht ganz aufzuklären. Vielleicht ist es auch aus Signalen, die Betroffenen selber senden, abzulesen, vielleicht aber auch gar nicht. Der Umgang damit, finde ich, ist so individuell wie die Trauer eben selbst. Aber ich finde ganz grundsätzlich ist es hilfreich, da zu sein, hinzuschauen, das Kind vielleicht sogar beim Namen zu nennen, wenn es schon einen Namen gab, das ist sehr hilfreich. Und einfach ja, zu sehen, dass da ein Familienmitglied in die Familie gekommen ist, was jetzt aber auch gegangen ist und das auch wertzuschätzen, dass diese Erfahrung da ist. Und ich glaube, was für viele Betroffene schwierig ist, ist ein ausweichendes Verhalten, ein nicht sich trauen, darüber zu sprechen. Auch ich habe schon gehört, dass Bekannte die Straßenseite wechseln, sich im Supermarkt verstecken und solche Dinge. Das, ich denke, offen und ehrlich sein ist da wirklich immer die beste Art, damit umzugehen. Direkt auf die Betroffenen zugehen. Was braucht ihr? Soll ich euch Mittagessen kochen? Mir zum Beispiel hat es damals sehr geholfen, dass die Kinderbetreuung geregelt wurde von familiärer Seite und auch, dass ich mich um Haushalt nicht kümmern musste. Das waren riesen Entlastungsfaktoren und die habe ich nicht eingefordert, sondern die wurden mir angeboten. So, und das war wirklich toll. Die hätte ich auch nicht eingefordert, aber das war wirklich sehr hilfreich und sprechen, ganz, ganz viel sprechen. So. Viele können also, das vielleicht auch nicht, aber einfach nachspüren. Ne, man kennt ja auch seine Vertrauten. Ne? Was braucht es da einfach gerade? Und sich nicht trauen, was falsch zu machen. Nicht Angst zu haben, etwas falsch zu machen, sondern einfach erstmal nachfragen, ehrlich nachfragen.
Das ist ein ganz guter Hinweis, Dorothee. Nun muss ich allerdings dazu sagen, dafür muss man ja auch erstmal in der Lage sein zu sprechen, glaube ich. Und ich glaube, oft ist das Hindernis, wenn man das von jemandem weiß, die Person anzusprechen. Wenn sie aber selber nicht spricht, dann ist man wahrscheinlich unsicher. Ich muss auch sagen, dass mich das hier wirklich berührt, wie offen du damit umgehst. Und ich jetzt feststelle, wir sind hier drei Frauen und alle drei Frauen haben diese Erfahrung gemacht. Mhm. Also in diesem Fall nicht jede dritte Frau.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt sehr schön, dass man so sprechen kann. Aber vielleicht hast du noch einen Tipp, wie kann man dann auch mit anderen drüber sprechen, ohne dass man sie vielleicht auch in Verlegenheit bringt? Also das wäre jetzt zum Beispiel für mich so gewesen, ja, man hat das nicht mit jemandem thematisiert, weil man die andere Person auch vielleicht nicht damit belasten wollte.
Ja, ich verstehe. Hilfreich finde ich, um diesen Kontakt auch erstmal herzustellen, um überhaupt erstmal nachzuspüren, bin ich die richtige Ansprechpartnerin oder möchte die betroffene Person mit mir sprechen? Ich würde es anbieten. Es gibt so viele kleine Gesten, einen Blumenstrauß vor die Tür zu stellen. Schon das signalisiert, ich sehe, was du erlebt hast. Und man kann natürlich noch eine kleine Karte mit reinschreiben. Wenn du sprechen magst, sprich mich gerne an. Oder eine kleine Ankündigung machen. Ich rufe in 3 Tagen mal an, damit die betroffene Familie Bescheid weiß. Oder vielleicht sogar noch ein Es ist okay, wenn du nicht rangehst, dazu schreiben. Ne? Offen lassen, aber Hilfe anbieten. Das ist auf jeden Fall möglich. Und eben, wenn man sich nicht traut, offen diesen Verlust anzusprechen, weil man eben nicht weiß, wie das Gegenüber damit umgeht, dann sind so kleine Gesten tatsächlich ein guter Türöffner.
Und ich glaube, es geht nicht darum, zu sprechen und zu sagen, ich habe die Lösung oder ich kann das Thema für dich, sondern einfach zuzuhören und da zu sein. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Insofern müssen wir uns als diejenigen im Umfeld gar nicht so viel Sorgen machen, dass wir vielleicht nicht die richtigen Worte finden, sondern allein diese Präsenz und das Interesse und der Wunsch zuzuhören oder mitzufühlen, ist schon eigentlich das, was zählt.
Genau. Ich denke, wenn man die richtige Haltung auch mitbringt und auch das Verständnis davon, was dieser Familie jetzt gerade widerfahren ist, dann kann man eigentlich auf seine Intuition hören. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Betroffene auch bagatellisierende Floskeln zu hören bekommen, wie ach, es war ja noch so klein oder du hast ja schon Kinder und solche Dinge, die dürfte man sich dann getrost stecken, sage ich mal. Mhm. Aber ich denke, wenn man auf seine empathische Intuition hört und in Verbindung mit seinen Angehörigen oder Freunden ist, dann ist es wichtig, einfach da zu sein.
Mhm. Und wir haben es vorhin schon gesagt, du hast gesagt, Onno hat einen ganz festen Platz in eurer Familie, in deinem Herzen und natürlich auch im Herzen deines Mannes. Also dieses Thema bleibt. Es bleibt auch ein Leben lang, muss man sicherlich sagen. Aber es ist euch offensichtlich gut gelungen, einen Umgang damit zu finden und damit weiterleben zu können.
Ja, doch. Also Trauer bleibt ein Leben lang, das stimmt, aber sie verändert sich tatsächlich. Ich habe auch an einem Punkt irgendwann gemerkt, ich habe, glaube ich, mit dieser Geschichte meinen Frieden gefunden, war aber dann tatsächlich doch mehr als überrascht, als mein Neffe eingeschult wurde, auch hier in Niedersachsen, und mir im Gottesdienst bei dieser Einschulung klar geworden ist, ganz Niedersachsen schult jetzt die Erstklässler ein. Und in dem Moment hätte ich auch dort gesessen mit meinem Sohn oder für meinen Sohn, wie auch immer. Und in dem Moment, dieser Moment hat mich so gepackt, dass es mich wirklich nochmal richtig geschüttelt hat und ich wirklich nochmal ganz viel weinen musste. Und ja, 6 Jahre, nachdem das eben passiert ist. Und damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass mich doch solche Momente nochmal richtig schütteln können.
Da läuft es mir richtig, also ich spüre körperlich, was du gerade erzählst. Also es läuft mir richtig kalt rüber und ich kann mir vorstellen, dass diese Momente natürlich auch wiederkommen, ne? Bei, weiß ich nicht, Konfirmation, Schulabschluss. Bei dir ist es ja nun auch so, dass du im Umfeld Kinder hast, die im gleichen Jahrgang sind, sodass man diesen Werdegang eben auch verfolgt und dann eben diese Lehrstelle natürlich noch mal bewusster wird.
Also ich muss sagen, was so die kindliche Entwicklung oder das Heranwachsen angeht, gar nicht mal so unbedingt. Das würde ich sagen, trenne ich für mich schon. Aber es sind, glaube ich, dann diese Anlässe, zu denen man weiß, okay, diese ganze Jahrgangsstufe sitzt jetzt gerade hier, ne, und unser Kind nicht. Sonst, wenn ich jetzt Kinder im Umfeld sehe, da muss ich sagen, habe ich keinerlei Verbindung. Da kommt selten der Gedanke, ach Mensch, unser Onno wäre jetzt auch so alt. Aber ja, bei solchen Momenten, besonderen Anlässen, da kann es einen oder kann es mich dann doch nochmal kriegen. Aber das ist für mich auch eigentlich ein ganz schönes Zeichen, weil in dem Moment war es für mich nicht unbedingt angenehm, im Einschulungsgottesdienst zu sitzen und zu weinen. Aber im Nachhinein habe ich mich doch nochmal so verbunden gefühlt und da konnte ich diesen Moment dann doch nochmal wertschätzen.
Ja, schönes Schlusswort, Dorothee. Ich danke dir sehr, wir danken dir sehr für dieses sehr, sehr berührende Gespräch, was einerseits deine Arbeit beleuchtet, aber auch deine persönliche Situation. Und hast du vielleicht noch einen Gedanken zum Abschluss?
Einen ist gut. Also, ich hätte jetzt tatsächlich bestimmt noch 10 verschiedene Themen, die wir hier besprechen könnten, was alles noch wichtig ist und wo man noch dran denken könnte und was auch so rundherum noch mit zum Thema gehört. Aber ich finde, der Kern ist natürlich... den konnten wir treffen und das finde ich sehr wertvoll und ich freue mich sehr, dass ihr auch dieses Thema mit reingenommen habt und das als wichtig erachtet habt, weil je mehr Frauen und Familien darüber sprechen, desto einfacher wird es eben auch für die Nachfolgenden und es wird sie geben, das wird so sein und umso besser werden sie aufgefangen sein.
Vielen Dank dir und weiterhin ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit, dass du viele Paare auf diesem Weg begleiten kannst.
Ja, Dankeschön, genau. Dorothee. Macht's gut.
Tschüss, Dorothee. Vielen Dank.